ARD.
Dieses Buch hat mich richtig wütend gemacht. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum schreibt er das? Warum muss ich das lesen?
Das macht er mit einem sprachlichen Furor, der mir damals wirklich die Augen aufgerissen hat, wo ich gedacht habe, das darf Literatur?
Ich fand schon extrem cool das Reinigen der Perserteppiche mit Sauerkraut. Und ich habe es tatsächlich an der Fußmatte ausprobiert. Also ich wollte es nicht am Teppich ausprobieren, ob es funktioniert. Es geht.
Eat, Read, Sleep.
So viel Nobelpreis-Action hatten wir selten, oder Jan?
Oh ja, ich war selig. Thomas Mann und Günter Grass in einem Podcast. Mit Büchern, mit Essen und mit Quiz. Mehr geht wirklich nicht. Und das hatte einen Grund.
Ja, wir waren nämlich wieder unterwegs. Diesmal in Lübeck, Stadt der Nobelpreisträger. In der Kulturwerft Gollan. Das ist so eine herrlich atmosphärische Industrieruine am Rande der Innenstadt. Als Kulturort wachgeküsst. Wir, das sind Daniel Kaiser.
Und Jan Ehlert. Wir sind Kulturredakteure bei NDR Kultur, beim Norddeutschen Rundfunk. Und berichten hier von Lieblingsbüchern, von alten Büchern, von neuen Büchern, von Bestsellern. Eben von all dem, was das Lesen ausmacht. Macht in unserem Podcast Eat, Read, Sleep, ein Podcast, der das Lesen feiert und mit allen Sinnen genießbar, erlebbar machen will. Meistens tun wir das aus unserem Eat, Read, Sleep Studio, aber wir sind auch immer wieder unterwegs.
Ja, und mehr als 500 Menschen saßen im Publikum in Lübeck und gesungen wurde auch, Achtung, es gab auch wieder was zu essen, wie immer mit Buchbezug, diesmal natürlich mit Nobelpreisgewürz sozusagen. Das Publikum bekam zuerst schon am Eingang ein Tütchen Brausepulver, wie in der berühmten Szene aus der Blechtrommel.
Also aus dem Klassiker von Günter Grass. Aber erst einmal gab es etwas Warmes.
Die literarische Vorspeise.
Günter Grass kocht eigentlich alles.
Bitte keine Aale.
Er hat selber mal gesagt in das Tagebuch einer Schnecke, dass er davon träumt, ein Gasthaus zu eröffnen mit all seinen Lieblingsgerichten. Und da stehen dann auf der Karte Hammelkeule und Linsen, Kalbsnieren auf Sellerie, Aalgrün, Kutteln, Miesmuscheln, Saubohnen, Spanferkel, Lungenhaché und zu Pfingsten ein mit Backpflaumen gefülltes Rinderherz. Das war so ungefähr das Potpourri, von dem ich mir was hätte aussuchen können.
Das ist zum Glück irgendwie so im weitgehenden Konjunktiv formuliert.
Genau, denn alles geht ja nicht. Und so ein mit Backpflaumen gefülltes Rinderherz wäre vielleicht jetzt auch ein bisschen schwer zu machen. Deswegen habe ich mich für dieses Buch entschieden, Der Butch. Denn in dem Butt tauchen sage und schreibe 11 Köchinnen auf, die alles Mögliche kochen. Und sein Lieblingsgericht, Daniel, ist die Kuttelsuppe.
Ja, super.
Die habe ich mal vorbereitet.
Das ist doch
du darfst sie gerne
entgegennehmen. Nein, aber das sind jetzt wirklich Kutteln.
Da sind keine Kutteln drin. Nein, denn ich weiß ja, dass du Kutteln nicht wirklich magst. Und ich wollte jetzt ein Missgeschick verhindern. Deswegen ist sowas Ähnliches drin wie Kutteln.
So was Ähnliches wie Kutteln. Bevor ich den Löffel zum Mund führe, magst du also eine sehr unschuldig aussehende Tasse mit so ein bisschen Karotten. Und dann, es sieht aus wie Fleisch. Ist es Fleisch? Was ist denn drin?
Es ist kein Fleisch drin. Hm? Nein.
Aha.
Okay. Günter Grass hat eigentlich nie vegetarisch gekocht. Also man sucht ziemlich vergeblich irgendetwas Vegetarisches.
Also dass du nicht konkreter wirst, macht mir ein bisschen Angst. Also es ist kein Fleisch.
Okay. Probier doch erstmal.
Ja, es schmeckt so ein bisschen wie Brot oder so.
Ja, sowas in der Art.
Ja.
Der Butt beginnt übrigens mit einem der schönsten Sätze der deutschen Literaturgeschichte, der schönsten Anfänge. Ilsebill salzte nach. Du darfst jetzt mal Ilsebill sein.
Also da ist schon einiges an Salz dran, ehrlich gesagt.
Mach ruhig ordentlich.
Du musst es ja nicht essen, okay? Daniel salzte nach. Mhm. Doch, es schmeckt ganz lecker. Es ist salzig und es hat jetzt so eine Brühenkonsistenz. Aber was ist denn das, was so eine Brotkonsistenz hat, was die Kutteln sein sollen? Was
das
ist denn
sind das? Vegetarische Kutteln aus Italien. Also eine Mischung aus Thomas Mann, aus Venedig mitgebracht. Vegetarische Kutteln. Willst du wirklich wissen, was da drin ist?
Also du zierst dich so, dass ich es nicht wissen möchte.
Nein. Es steht hier auf diesem Zettel auch verraten für alle, okay, die das nachkochen wollen. Es scheint ja Daniel zu schmecken. Es ist ein Gericht aus Eiern und Sellerie und Möhren.
Lecker, gut.
Und viel Butterschmalz.
Damit können wir arbeiten.
So viel also zum Butt. Eine Geschichte von der Steinzeit, vom Neolithikum bis heute, die Günter Grass da erzählt. Ein Buch, wo er auch das Geschlechterverhältnis neu aufgreift. Die Männer haben beraten von einem bösen Butt. Fische sind böse, das wusste ich schon immer, haben die Weltgeschichte quasi zu ihrer gemacht und dann läuft der Butt über und möchte den Frauen jetzt erzählen, wie sie die Weltgeschichte besser gestalten können. Und die Frauen beratschlagen und beratschlagen und beratschlagen. Günter Grass ist für dieses Buch auch zum Pascha des Monats von der Emma gekürt worden. Aber die Gerichte da drin, die sind es wirklich wert.
Die sind es wert. Und auch in der vegetarischen Variante. Hast du gut gemacht, Jan. Vielen Dank.
Wir haben aber zum Glück nicht nur Essen, wir haben auch Bücher. Und ein Buch, das lesen wir immer gemeinsam. Und da bin ich ganz gespannt, ob du da auch nachsalzen möchtest, Daniel. Ha!
Die Bestseller-Challenge.
Und ausgelost wurde Alex Capu, Das kleine Haus am Sonnenhang. Capu hatten wir schon mal im Podcast mit Susanna, erinnere ich mich, waren wir beide, fanden wir super. Schöner Roman nach wahrer Geschichte mit dieser Frau, die Sitting Bull kennengelernt hat. In Folge 86 war das. Jetzt ein neuer Capu. Achtung, kein Roman, keine Erzählung, sondern ein Buch übers Schreiben. Und Capu plaudert darüber, wie er schreibt. Und es geht los in einem Sommerhaus in Italien, in einem vollkommen abgelegenen Tal. Da verbringt er mit seiner Clique in den 90ern so viel Zeit, bleibt dort oft auch allein und hämmert auf einer mechanischen Schreibmaschine seine Texte ein. Und en passant erklärt er uns, wie er zu Themen kommt, wie er Geschichten entwickelt, wie er Figuren zeichnet, Namen zum Beispiel, so wichtig, sehr ausführlich. Erklärt er uns, dass sein Lieblingstankwart in Italien Walter heißt mit TH und überlegt sehr lange, welche Geschichte wohl dahinter steckt, also welche Irrungen und Wirrungen des 20. Jahrhunderts dazu geführt haben könnten, dass er in Italien diesen sehr deutschen Namen trägt.
Ahne schon, es hat ihr nicht ganz so gefallen.
Und er nimmt uns mit in seine Stammkneipe und zeichnet die Stammgäste so auf. Eines Tages wird dann in der Kirche des Dorfes der Opferstock geknackt, das Geld geraubt und er entwickelt anhand dieser Begebenheit dann ein Muster, wie man so eine Geschichte dann erzählt, wie er als Schriftsteller vorgeht. Und er entwirft so eine Philosophie des Schreibens. Und er sagt, Menschen suchen auch beim Leben nach Sinn, beim Lesen nach Sinn, auch in der Literatur, aber unser Leben ist sinnlos. Schreiben ist nichts als eine Kausalketten-Aneinanderreihung. Also eine kleine Capu-Schreibkunde in betont elegantem Stil, wortgewandt, atmosphärisch und ich ahne, Jan, dass das genau dein Ding war.
Woran hast du das nur festgemacht? Ich habe das wirklich gerne gelesen.
Oh, ich habe es geahnt.
Ich finde, das ist ein wunderschönes Sommerbuch. Es passiert nichts Schlimmes darin. Als der Opferstock geklaut wird, ist relativ schnell klar, man weiß ja eh, wer es war. Und dann wird das alles schiedlich, friedlich aufgelöst untereinander. Und es ist so eine, selbst als ein Siebenschläfer in das Haus eindringt, beschließt er erstmal, den Siebenschläfer da einfach wohnen zu lassen. Denn man könnte ja auch in guter gemeinsamer Nachbarschaft leben. Das ist alles so nett, entspannt, freundlich, sonnig. Italienisch, also mir hat das wirklich, wirklich gut gefallen. Und dann gibt es so kluge Gedanken über das Essen. Er bestellt zum Beispiel immer die Pizza Fiorentina, die schmeckt ihm bestens, egal wo er ist. Seine Frau bestellt immer das ganz besonders Exotische auf der Speisekarte. Und ich sag mal, ich bin ja sofort Team Frau von Alex Capu.
Also nicht. Jan, das ist doch so belanglos. Hörst du, wenn du es ringen hörst, dass er immer die Pizza Fiorentina bestellt, das ist doch wirklich wahnsinnig. Und es geht ja gar nicht um die Geschichte, sondern er benutzt ja nur diese Details aus dem Alltag, um übers Schreiben zu erzählen.
Das
ist
ja nur so ein Vehikel. Das ist doch so, dass man Details aus dem Alltag nimmt. Und ich finde, das ist doch sehr, sehr nett, wenn er guckt und schön, wenn er sagt, der Tankwart, der Walter, wie er den beschreibt. Ich muss hinzufügen, er war der schönste Tankwart, den ich in meinem Leben begegnet bin. Vielleicht Anfang 50, aber noch flink auf den Beinen, trug einen messerscharfen Seitenscheitel und einen Clark Gable Schnurrbart. Da ist so eine Liebe am Beschreiben, eine Liebe am Detail. Und dann geht er in diese Kneipe und da sind lauter Typen, die er beschreibt, die man sofort ins Herz schließt und denkt, in meinem nächsten Urlaub möchte ich auch in so eine Bar reingehen.
Dein Herz möchte ich haben. Ich muss sagen, dieses Buch hat mich richtig wütend gemacht. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum schreibt er das? Warum muss ich das lesen? Abseits von der Bestseller-Challenge. Ich sag mal so, es geht ja wirklich gefühlig los. Ich lag auch auf dem Sofa und dachte, ach, ist das schön. Dieses abgelegene, leicht runtergerockte Sommerhaus, Sehnsuchtsort-Flair, habe ich verstanden und mich zurückgezogen. abgelehnt. Aber dann wird das wirklich schon im ersten Drittel so eine seichte, sentimentale, sehnsüchtelnde, damals war alles besser Schnurre. Ein Stil wie so überkolorierte Ansichtskarten aus den 70ern. Moment, damals schneite es noch in den Alpen. Damals musste man noch zermatschte Chitinpanzer der Insekten von der Windschutzscheibe wischen.
Ja, und dann, ich sehe jawohl, Kindheitsurlaube, wie wir mit dem Auto durch die Gegend fahren.
Ja, aber pass auf, aber und dann schreibt er, jawohl, man kurbelte noch das Autofenster runter. Das steht wirklich jawohl. Und dann steht da, schön war das. Da steht da wirklich, seriously? Also, mit so bahnbrechenden Überlegungen, warum schmecken aufgewärmte Spaghetti zum Frühstück nicht so gut wie abends?
Hast du da noch nie drüber nachgedacht?
Jan, also, wirklich? Das kannst du nicht ernst nehmen.
Es muss doch nicht immer so viele Plot-Twists geben. Ich finde dieses Gefühl, dass man da reinkommt und denkt, mir kann hier nichts passieren. Und selbst wenn was Schlimmes passieren sollte, Stichwort Siebenschläfer, Stichwort Opferstock, ich kann einfach weiterlesen. Ich fühle mich wohl. Schön war's. So ging es mir beim Lesen.
Ach, ich dachte, gleich geht's los. Und es geht nicht los.
Na, aber dann, Moment, dann wird was geklaut. Und dann sind die Kabel kaputt.
Er salbadert weit und auf Seite 34 gibt er vor, es gäbe eine Geschichte. Das steht da drin, die er erzählen wolle. Spoiler, es gibt keine Geschichte. Es gibt Anekdoten, an denen er versucht zu erzählen.
Aber natürlich gibt es eine Geschichte. Es gibt eine Geschichte, wie er seinen Roman fertig schreibt. Den schreibt er nämlich in diesem Haus. Es gibt eine Geschichte, wie er Abschied nimmt von dieser Zeit in dem kleinen Haus. Es ist also ein Rückblick auf eine Zeit, die er verklärt. Er macht auch kein Geheimnis daraus, dass er sie verklärt. Aber er schreibt eben auch, wie er sich davon entfernt. Wie irgendwann der Punkt kommt, obwohl doch alles schön war, zu wissen, jetzt ist vorbei, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und wie er dahin kommt, in ganz kleinen Schritten, wie er irgendwann auch in diese Bar nicht mehr gehen kann, das finde ich ganz, ganz großartig subtil erzählt, dass man eben wirklich auch denkt, eigentlich geschieht doch gar nichts und dann geschieht so viel in
seinem Leben.
Das
glaube ich eben nicht. Es bricht hier, das würde ich eben nicht sagen, dass in der äußeren Handlung nichts passiert und in der inneren so viel. Ich glaube nicht, dass es diese beiden Ebenen da gibt. Ich habe sie jedenfalls nicht beim Lesen erspürt. Und das ist genau das. Man ist so dabei bei den literarischen Fingerübungen, wie so erzählt, ja, das sind so Spuren im Schnee und dann verfolgt man die. Und das ist aber doch so mega hervorsehbar, sodass es eben kein Symptom genial schriftstellerische Begabung ist. Und das alles in so einem gedrechselten und gleichzeitig weichgespülten Pavolton.
Man könnte also, ich auch elegant
mal,
sagen.
Nein, genau, pass auf. Zitat, die Heldinnen und Helden meiner Bibliothek bevölkern die Landschaft meiner Seele in friedlicher Koexistenz. Ihre Dramen zerfließen im Dunst der Vergangenheit und verbinden sich mit den Dramen, die ich selbst erlebt habe. Ich bin ja bekennender Pathos-Fan, aber da hatte ich auch einen Zuckerschock danach, ehrlich gesagt.
Okay, ich merke, ich werde dich nicht überzeugen können, aber wir haben auch in unserer Community gefragt und da ging es vielen wie mir, ich bin also nicht ganz alleine, Silke zum Beispiel hat geschrieben, es ist wunderbar leicht und im positivsten Sinne unaufgeregt geschrieben. Genau das Richtige, um abzuschalten.
Abschalten, da bin ich dabei.
Abschalten auf dem Balkon, dazu ein kühles Getränk, eine Pizza Fiorentino. Und immer weiter blättern.
Also es ist so, es gab, sagen wir, um was Positives zu sagen, es gab zwei, drei interessante Ansätze, wo ich untersetze, auch nichts Revolutionäres, aber zum Beispiel Schriftsteller werden überschätzt. Warum? Ihre Bücher sind klüger als sie selbst. Weil man natürlich nur die lichten Momente sozusagen aufschreibt und in den lichten Momenten. Und das fand ich ganz, ganz interessant und auch eine Sache auch in Vorbereitung auf diese Folge mit den Buddenbrooks. Wie hat eigentlich Thomas Mann die Buddenbrooks ohne einen Computer geschrieben? Wie man das schafft, man muss, schreibt er ja, nachdenken, bevor man schreibt. Also es waren so einzelne Sätze, da bin ich auch hängen geblieben. Das stimmt. Mhm. Aber insgesamt ist das... hat er so eine Erzählhaltung, so eine atemberaubende Selbstüberschätzung, so eins, Kinder, ich erkläre euch die Welt, ich erkläre euch mal Nihilismus, das Leben hat gar keinen Sinn. Und er verbessert Touristen in Griechenland, der sagt irgendwie, das erinnert mich an Jugendstil und dann sagt er, das ist Jugendstil. Und so dieses Überhebliche, auch das so diese existenzialistische Werfen, na, da war keine Ironie dabei. Also das war so Existenzialismus, so Capu als Camus, aber Leid. Also, das behauptet er einfach nur. Und ich konnte mit diese ganze Haltung, du merkst es, hat mich immer noch nachhaltig wütend gemacht.
Gut, ich denke ja immer, wenn ein Buch solche Emotionen auslöst, kann es kein schlechtes Buch sein am Ende. Wie ging es denn euch? Wer hat das Buch gelesen? Gibt es jemanden? Ein paar Hände sehe ich. Und jetzt eher Team Daniel oder eher mein Team?
Team Daniel.
Warum?
Eindeutig. Weil ich nicht wusste, wo er hin will.
Ja, Weg aus dem Dorf und dem kleinen Haus im Sonnenhang. Ach, das ist Jan. Die Antwort. Gut, was er auch schreibt, einer dieser schönen Sätze, die ich mir notiert habe: Wer ein Happy End will, muss bezeiten mit dem Erzählen aufhören. Vielleicht hören wir jetzt einfach auf und ich bleibe bei meinem schönen Happy End.
Ich möchte, darf ich noch eine Sache an, was es mich erinnert hat? Wir lesen ja viel und ich habe ein Déjà-vu gehabt, nämlich Arno Geiger. Und
den ich auch sehr gerne mochte.
Ja, eben. Dieses Ich wühle im Altpapiercontainerbuch. Und das auch, fand ich ja auch ähnlich, eher zum Banalen neigend, aber sprachlich so aufgepumpt. Und das scheint ja gerade so eine Masche zu sein. Verlag kommt, schreib mal was übers Schreiben. Und das verkauft sich dann ja auch wie blöde. Und das hat mich dann auch genervt, weil es irgendwie so eine Masche ist. Schreib doch noch mal sowas wie Susanna, bitte. Also das war doch wirklich ein schönes Buch. Und ich möchte gar nicht so sehr in so eine Werkstattsituation gezogen werden. Das tat mir nicht gut, dieses Buch.
Ich verstehe. Gut, wir werden andere Bücher für dich finden. Ja. Vielleicht Bücher ohne Altpapier und Bücher ohne allzu viel Inneres bewegen, was da vorkommt. Macht euch am besten selbst ein Bild. Das kleine Haus am Sonnenhang bei Hansa erschien. 160 Seiten, kostet 22 Euro.
160 Seiten, 22 Euro. Katharina ist heute nicht da, aber wir brauchen keinen Doktor in Mathe, um zu sehen, dass das ein nicht sehr vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Es gibt ein Hörbuch, eingelesen vom Autor.
Sehr schön. Dann überlasse ich doch dir das Wort, denn du hast ein anderes Buch gelesen, das dir hoffentlich besser gefallen hat.
Es war auch leicht, das war auch entspannend. Es war sozusagen ein Capu-Detox. Die Landgeschichten, ein neues Buch von Amistad Maupin, seine Stadtgeschichten. Ich weiß nicht, kennt ihr die Stadtgeschichten? Ich habe die geliebt. Ich habe sie verschlungen damals in den 90ern. Hast du die auch gelesen?
Ja.
Ja. Irre. Also ich habe immer wieder noch mal reingeguckt. Und ich wollte damals einziehen in San Fran, in Frisco, in der Barbary Lane, bei Anna Madrigal und in diese tolerante WG, in der Gestrandete unterkommen, egal wen du liebst, egal wer du bist. Das war so ein echter Sehnsuchtsort der Freiheit. Und jetzt bekommt diese Barbary Lane eine Filiale in Good Old England. Nämlich Mona Ramsey, hat einen Lord geheiratet, der ist gestorben und jetzt ist sie Lady Mona Rufton, Alleinerbin eines runtergerockten Herrenhauses, Easley House. Ich sag mal, das ist so Downton Abbey, aber Kreisliga. Und sie betreibt das als Pension gemeinsam mit einem jungen, schwulen Mann, den sie als Teenager adoptiert hat. Und das Ganze spielt in den 90er Jahren. Und dann kommen Gäste. Ein Ehepaar aus den USA, der Mann ist so ein bisschen mürrisch, die Frau eher so schnell begeisterungsfähig. Und es stellt sich raus, das kann man glaube ich verraten, der Mann schlägt die Frau. Und da hacken Mona und ihr Sohn einen Plan aus, um sie zu retten. Und dann kommt auch noch Besuch aus San Francisco von ihrem alten WG-Partner Michael Tolliver und auch Anna Madrigal kommt und die alte Gang ist wieder zusammen. Und ich muss sagen, bei diesem Buch, da war das Feeling der Stadtgeschichten sofort wieder da. Ich wollte sofort nach Easley House ziehen und Mona und Michael treffen. Also eine ganz andere Art von Sommerhaus als in dem Buch, das wir eben gerade besprochen haben. Aber es sind auch die 90er Jahre. Viele Schwule sterben in dieser Zeit an AIDS. Und es gibt noch keine wirksamen Medikamente. Und Ausflüge in die Londoner Schwulenszene sind immer auch lebensgefährlich. Und ich finde es auch stark, auch darum geht es in diesem Buch. Und man ist dabei bei den sexuellen Streifzügen durch die dunklen Parks. Man trifft da, kleiner Spoiler, sogar auf George Michael. Ja.
Vermutlich.
Vermutlich. Wird nicht so ganz klar, der hat eine Maske auf. Lange Geschichte. Und dann ging es auch ein bisschen zur Sache. Ich sag mal, ich fand's ja super. Hast du die Sexszenen überblättert?
Die sind ja recht kurz. Ich gestehe, wenn so Sätze kamen wie das Versprechen von noch nicht vergossenem Samen lag in der Luft, dann habe ich heimlich einfach ein paar Seiten überschlagen und habe gehofft, dass es vorbeigeht. Und als er dann mit diesem Mann mit Wrestlermaske bei dem Baum, der auch, darf man das hier sagen?
Nein.
Okay, also der Baum hat schon einen Namen, wo ich am liebsten das ganze Kapitel hätte überblättern wollen. Weil man sich dort eben trifft, um das zu tun, was George Michael da auch gerne tun würde. Ich hätte diese Szenen nicht gebraucht. Ich weiß auch nicht, ob das Buch sie gebraucht hätte, weil das, was bei den Stadtgeschichten funktioniert, wo es noch das Besondere ist, dass die AIDS-Pandemie gerade anfängt, dass man den ganzen Schmerz da spürt, das wird hier ein bisschen mit reingemischt. Und ja, es kommt vor, aber es bleibt doch recht an der Oberfläche, fand ich. Und ganz ehrlich, also ich wäre lieber bei Capu eingezogen, denn es tropft von der Decke, es gibt ein fertig eingerichtetes Zimmer, sie kann nicht kochen, die gute Mona Ramsey, also empfehlen würde ich das nicht als Urlaubsort. Es ist sehr unterhaltsam geschrieben, da gebe ich dir recht. Also es hat am Anfang sowas von Oscar Wilde, das Gespenst von Canterbury-Gefühl. Da kommen einfach Amerikaner und wollen dieses alte Schloss übernehmen und Rhonda stellt sich vor, sie wird jetzt die Hausherrin und ist dann eben wirklich wie Downton Abbey mindestens oder wie Lady Chatterley und dann ist es am Ende eben was ganz anderes. So ein verfallenes Haus, wo eigentlich nicht so ist, wie es scheint. Das war sehr unterhaltsam.
Und es ist, finde ich, unter der Oberfläche, wie die Stadtgeschichten auch, unter dieser unterhaltsamen Unterhaltungsroman-Oberfläche ist es ja auch, hat es ja auch was Utopisches, dass ein Ort, wo alle hinkommen können, wo es frei ist, ja. Und das ist auch ein wokes Buch sozusagen, es ist politisch korrekt, es erzählt von einer queeren Welt, die andere so sein und so lieben lässt, wie sie wollen, aber, und das finde ich entscheidend, ohne Zeigefinger. Ohne Moral, sondern wirklich unterhaltsam und so leicht und so spielerisch, richtig stadtgeschichtenmäßig. Also ich bin Fan.
Ja, wobei das mit der Moral, da kann ich ja nicht ganz recht geben. Also es gibt eine sehr heftige Auseinandersetzung zwischen Mona und ihrer Geliebten darüber, wie man sich denn richtig zu verhalten hat, wenn einem eine Transperson entgegenkommt. Also die Moral ist durchaus schon da. Es ist auch ein Buch für Fans von antiquierten Redewendungen, sage ich mal. Also es fallen sehr oft Sätze wie, tut mir leid, wenn ich dir in die Suppe gespuckt habe. Sagt Mona.
Es waren die 90er.
Oder ich neige dazu, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Oder wissen Sie, was Sie sagen, hat Hand und Fuß. Sowas tauchte ständig auf.
Das aber Hand und Fuß sagst du das nicht?
So im Gespräch, weißt du, was du
das
sagst?
Hat Hand und Fuß? Das ist jetzt nicht sehr exotisch.
Ich probiere mal, ob ich das heute nochmal sage.
Vielleicht kannst du es mal einbringen.
Also ich hatte an einigen Stellen das Gefühl, die Übersetzung hapert so ein bisschen, weil das Buch ist ja jetzt geschrieben.
Das ist jetzt geschrieben, es spielt so in den 90ern, genau.
Den 90ern.
Amistad Maupin, die Landgeschichten aus dem Englischen von Michael Kellner und Agnes Krupp, ist bei Kindle erschienen, hat 275 Seiten und kostet 24 Euro.
Ich habe ein ganz anderes Buch mitgebracht aus Chile und zwar von Alia Trabuco Serran. Mein Name ist Estella, heißt es. Und da geht es auch ein bisschen um Downton Abbey, aber eben in Chile. Es geht um ein Hausmädchen. Estella Garcia heißt sie, 40 Jahre alt. Und sie hat dort 7 Jahre gearbeitet bei einer Familie, ist dort in ein kleines Zimmer eingezogen, hat ihr ganzes Leben aufgegeben, um dort zu arbeiten. Und dann, nach 7 Jahren, stirbt das Mädchen der Familie. Das kann man verraten, denn sie sagt es selber gleich auf Seite 2. Das Mädchen stirbt, so wird diese Geschichte ausgehen. Das wissen wir von Anfang an. Und sie sitzt nun in einer Art Verhörraum, schaut auf so eine Spiegelwand und erzählt ihre Geschichte, wie sie damals zu dieser Familie gekommen ist, wie sie ihre gesamte Identität zurückschraubte, wie sie mehr und mehr so eine Art Möbelstück wurde, obwohl die Hausbesetzer gar nicht so böse waren. Trotzdem haben sie sie behandelt, als wäre sie eben selbstverständlich da. Sperren sie in ein kleines Zimmer, sie muss dann kochen, putzen, waschen, was man eben so macht und wird als selbstverständlich wahrgenommen und gibt immer mehr auf, wer sie eigentlich ist. Selbst als ihre Mutter irgendwann schwer krank wird, fährt sie nicht hin, sondern bleibt bei dieser Familie, kümmert sich um das Mädchen, sieht sie groß werden und irgendwann merkt sie, sie hat sich völlig verloren und will ausbrechen, aber schafft es nicht mehr. Und all das erzählt sie eben dieser schweigenden Menge hinter der Scheibe und Stück für Stück hatte ich das Gefühl, man rutscht selber dahin. Man kriegt so einen Voyeurismus und guckt sich das Leben dieser Hausangestellten an und kommt ihr immer näher und ertappt sich aber auch selber dabei, was hat man eigentlich selber für Vorstellungen? Was hat man vielleicht selber, wir hatten keine Hausangestellten, aber wie geht man selber vielleicht mit Menschen um, deren Dienstleistung man einfach für selbstverständlich nimmt? Diese Spiegelwirkung fand ich ziemlich stark.
Das habe ich auch genauso erfahren und so erlebt. Dieser Monolog, sie sitzt da allein, guckt auf den Spiegel und dann habe ich geschnallt irgendwann, es sind nicht irgendwelche anonymen Polizisten. Wir sitzen hinter diesem Spiegel. Wir sind gemeint. Wir sind angesprochen. Wir gucken auf dieses Leben, auf diese Ungerechtigkeit. Und was meinen wir denn, wer da die Schuld am Tod des Mädchens trägt? Also wir sind doch die Beobachter. Wir sind zum Urteil aufgerufen. Und ich war da drin. Ich war dann beteiligt. Das schafft dieses Buch. Und beim Lesen machte mein Ungerechtigkeitsdetektor ständig beep, 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 beep. Und ich war wirklich ganz stark beteiligt. Die Leute da alle, auch die Hausbesitzer, ja, sind gefangen in ihren Rollen auch. Die sind ja, haben ja auch ihr Päckchen zu tragen auf einer anderen gesellschaftlichen Stufe. Und das ist sehr stark geschrieben. Ich finde manchmal, das waren ja schon so Cliffhanger von Kapitel zu Kapitel, ein bisschen so Vibes wie bei Sebastian Fitzek am Ende eines Kapitels. Gleich, und dann passierte was ganz Dramatisches. Und dann war es aber dann doch wieder nur eine Nuance, wieder nur ein Tropfen. Und Zitat, so geht es doch meistens im Leben. Ein Tropfen, ein Tropfen, ein Tropfen, ein Tropfen. Und dann fragen wir uns erstaunt, warum wir ganz nass sind. Und das ist dieses Gefühl, dieses langsam Nasswerden, diese langsame Eskalation, dieses unaufhaltsame sehenden Auges, das ist wahnsinnig gut eingefangen in diesem Buch. Diese kleinen Gesten, die Blicke, die Arroganz, die Hierarchie, die überhebliche Dame des Hauses, das ist ganz plastisch beschrieben, ein ganz starkes Psychokammerspiel und auch eine krasse Kritik an der Klassengesellschaft und erschütternd im Elertschen Sinne.
Im allerbesten Sinne, in dem Fall. Genau. Ein Buch, wo man gar nicht erkennen kann, wer ist eigentlich der Böse am Ende. Man könnte den Finger nicht drauflegen und trotzdem hat man am Ende das Gefühl, etwas in mir hat sich verschoben. Also Alia Trabucco Serran von Benjamin Loy ins Deutsche übersetzt, 240 Seiten, 24 Euro. Ich glaube, das könnten sogar wir ausrechnen. Wir haben endlich ein Buch gefunden, was wir beide gut fanden. Aber wir haben noch ein Buch gelesen heute. Und zwar, und das kann ich glaube ich verraten, fanden wir auch beide gut. Ja. Unser Eins von Inga Maria Mahlke. Unser Eins, eine epische Familiengeschichte, so der Untertitel, spielt in Lübeck. Wir reisen also in das Lübeck Thomas Manns, jenes Lübeck, das er damals auch in seinem Roman Buddenbrooks beschrieben hat. Wir reisen in den kleinsten Staat des Deutschen Reiches, so heißt es bei Mahlke, in eine Stadt, in der die Kaufleute das Sagen haben, sich für Sitze im Senat bewerben, aber nicht wie bei Thomas Mann, wo es um Getreide geht, geht es hier um Abwässer, geht es hier um den Dreck, geht es hier um Kanalbau. Und man muss in die Sommerfrische nach Travemünde ausweichen, damit man da irgendwie wieder eine gesunde Gesichtsfarbe kriegt. Aber wir sind nicht im Hause Thomas Manns. Die tauchen zwar auch auf, die Familie Mann, am Rande, sondern wir erfahren etwas vom Leben der Bürgerinnen und Bürger der damaligen Zeit, von Schuljungen, die den jungen Thomas Mann auf dem Gymnasium bewundern oder nicht bewundern, Dienerinnen, die versuchen, den Haushalt in den Villen der großen Familien am Laufen zu halten und sich trotzdem ihr eigenes Leben aufzubauen, junge Frauen, die ihrerseits davon träumen, Schriftstellerinnen zu werden, ganz nah dran sind, während all ihren Hoffnungen, Sorgen, Sehnsüchten, sitzen mit am Küchentisch und mit auf dem Dach, um über die Stadt hinweg zu schauen, sitzen mit im Gefängnis, wo Menschen hineingeworfen werden, weil sie sich in einen Mann verlieben als Mann, und sitzen eben auch immer wieder vor den Fenstern des Senats und schauen hinein. Also ein Gegenentwurf zu den Buddenbrooks. Daniel, du als Buddenbrook-Fan, wie weit bist du da mitgegangen?
Ich fand das super. Also eine Geschichte, die wie die Buddenbrooks so ins kulturelle Gedächtnis sich eingebrannt hat, jetzt mal mit einer anderen Perspektive, ganz stark, wirklich toll recherchiert, ich sag mal mit Lübeck, Siegel und Stempel. Und an was hat mich das erinnert, muss ich sagen, an James Percival Everett, diese andere Perspektive, hatten wir neulich im Podcast. Die Tom Sawyer und Huck Finn-Geschichte aus der Sicht des Sklaven Jim, also James. Und hier ist das auch so, so dreht sie jetzt die Buddenbrook-Welt einmal auf links und da kommt eben die andere Perspektive rein, die jüdische Familie, der schwule Charlie, der in den Knast kommt. Und der Sound ist auch schon anders. Also die Senatoren reden da nicht über Weizengeschäfte, sondern geht es auch um die Abwasserproblematik. Da geht es um den Gestank, ja, da geht es um den Abort. Es geht um den Blick hinter die Kulissen und um die Welt, wie in der Thomas Mann so aufgewachsen ist, die eben antisemitisch ist, die homophob ist, die minderheitenverachtend ist. Und dann taucht eben am Rande eher Thomas Mann auf. Tommy, der Pfau, so wird er in der Schule genannt. Ein paar Jahre später kommen die Buddenbrooks raus, das Buch. Und zu Hause, in der Familie, heißt es plötzlich, erinnerst du dich an den mittleren Sohn des Senators Mann? Der hat ein Buch geschrieben und wir kommen darin vor. Und diese Reaktion, das ist so irre beschrieben, wie dann Figuren abgeglichen werden, also wie man sich versucht, in dem Schlüsselroman zu finden. Das fand ich ganz irre geschrieben, eine wunderbar erzählte eigene Geschichte. Da wird sich nicht an die Buddenbrooks rangedockt, sondern Thomas Mann wirft einen literarischen Ball ins Spiel und Inga Maria Mahlke fängt diesen Ball auf und spielt alleine weiter. Irre. Also wirklich sehr gelungen und toll.
Und wir wollen jetzt gemeinsam mit dir weiterspielen, denn Inga Maria Mahlke ist heute hier. Herzlich willkommen. Toll, dass du da bist.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Dankeschön für die Einladung.
Inga Maria, hätte ich dir eigentlich Kuttelsuppe anbieten dürfen oder ist das auch nicht so dein Essen?
Ist auch nicht so meins, wobei vegetarisch ist dann okay.
Es geht aber auch in deinem Buch um Essen. Ich habe etwas anderes mitgebracht, was bei dir gegessen wird. Das hat diesen wunderschönen Namen Watte ums Herz.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich bin, dass ich mich dafür entschieden habe und nicht für die Eidotter Särklein. Das war sozusagen die Alternative.
Klingt aber auch ganz spannend. Also nur für dich. rote Grütze mit Eischnee und frischer Sahne.
Ja.
Watte ums Herz. Daniel, du kannst so lange gerne weiter an der Suppe essen.
Ja, toll. Irgendwie.
Du hast ja unglaublich viel recherchiert für dieses Buch. Diese Welt, die du da aufscheinen lässt. Schmeckt es dir?
Ja, ist okay.
Ist okay. Das lasse ich mal so stehen, ist ja dein Rezept, was du da reingeschrieben hast. Wie bist du denn da bei der Recherche vorgegangen? Also wie viel hast du dir ausgedacht, wie viel hast du wirklich ausgegraben?
Ich habe schon viel ausgegraben. Also glücklicherweise sind im Lübecker Stadtarchiv halt Nachlässe von Familien aus der Zeit. Und ich habe ja die Familie Hagenström, die böse Familie aus den Buddenbrooks, ins Zentrum gestellt. Und die natürlich nicht wirklich böse ist. Und deren Nachlass zum Beispiel wird dort auch aufbewahrt, inklusive von Briefen oder Briefwechseln mit Thomas Mann und Julia Mann. Und das war sehr interessant.
Genau. Thomas Mann, die Buddenbrooks waren ja ein Schlüsselroman. Und dein Buch ist ja auch dann ein historischer Schlüsselroman. Also da kommt jemand vor, der heißt Pusselt. Und das klingt so fast wie Possehl. Ein ganz bekannter Name hier in Lübeck. Mit der Possehl-Stiftung auch.
Ja, das Lustige war, dass ich habe das alles mit Klarnamen geschrieben. Und dann zum Ende hin haben wir entschieden, dass wir sie doch alle umbenennen.
Warum?
Aus Sicherheitsgründen. Also es gibt ja Nachfahren. Und es kommen nicht alle ganz toll weg, sag ich mal. Und das Lustige war, es war dann so eine 48-Stunden-Verschlussaktion. Und ich schreibe jetzt den zweiten Teil und ich kenne die Namen der Figuren gar nicht. Also es ist ein super guter Entfremdungseffekt. Einfach mal alle umbenennen, dann kann man den eigenen Roman lesen und sich fragen, wer ist.
Und gab es da schon Reaktionen? Haben schon Leute gesagt, ja, da erkenne ich mich doch wieder, das bin doch ich?
Nee, zum Glück nicht.
Okay, also Lübeckerinnen und Lübecker, die sich wiedererkennen, vor. Hier ist die Gelegenheit, das zu verifizieren. Aber das heißt, ihr habt dann ganz neue Namen euch ausgedacht, aber es gibt eigentlich alle diese Figuren, die vorkommen.
Viele Figuren gibt es. Also ein Teil ist tatsächlich ausgedacht. Also überall, wo skandalöse Sachen passieren, die Figuren sind ausgedacht. Also die geschwängerten Dienstmädchen sind in Familien, die ausgedacht sind. Genau, dort, wo nicht so skandalöse Sachen passieren, die sind real.
Du hast ja auch einen biografischen Bezug. Wir haben vorhin festgestellt, wir sind auf dieselbe Schule gegangen, nämlich auf die sozusagen Schule, die mit Thomas Mann in Verbindung steht, das Katharineum.
Aber bei dir gab es nicht ständig Buddenbrooks zu lesen. Bei mir gab es, ich glaube, dreimal haben wir die Buddenbrooks gelesen.
Wirklich?
Ja.
Nein.
Aber mochtest du denn die Buddenbrooks, wenn du sie dreimal gelesen hast?
Also ich mochte, glaube ich, wie viele Teenager-Mädchen die Geschichte zwischen Toni und Morten Schwarzkopf. Oh. Das war ja irgendwie super romantisch und toll irgendwie. Mochte ich die Buddenbrooks? Ja, ich glaube schon. Im ersten Durchgang schon, im zweiten dann nicht mehr so und beim dritten Mal, da waren wir auch so alt, irgendwie, da wollte man nicht mehr.
Und hast du sie jetzt nochmal gelesen, ein viertes, fünftes,
ja,
sechstes Mal?
Ja, klar.
Aber wie kommst du denn dann, also wenn du sozusagen eine gebremste Leidenschaft im Blick auf die Buddenbrooks hast, wie kommst du, bist du denn auf die Idee gekommen, ich erzähle jetzt die andere Seite, die andere Perspektive, die andere Geschichte?
Ja, tatsächlich aus dem inneren Widerstand heraus. Ja. Ne? Also wer waren die Bösen und waren die wirklich böse? Das war sozusagen die entscheidende Frage und ich sage, nein, sie waren nicht böse.
Und hattest du beim Schreiben denn nicht Angst, dass alle Thomas-Mann-Gesellschaften dieses Planeten wütend mit Transparenten vor deinem Haus stehen?
So eine gewisse Sorge gab es. Es ist dann nicht passiert. Also die Thomas-Mann-Forschung findet es nicht so witzig irgendwie, weil die wollen es natürlich als internationales, abstraktes Kunstwerk sehen sozusagen und nicht als Schlüsselroman, der was mit Lübeck zu tun hat, weil ihnen das zu klein erscheint irgendwie. Und die fanden es darum nicht so schön, dass ich wieder in diesen Lübeck-Kontext zurückgehe. Aber was soll's.
Thomas Mann kommt ja wirklich nicht so gut weg. Ich lese mal kurz was vor. Schon vor dem Unterricht geht es los, als Tommy fragt, wer Latein zum Abschreiben hat. Und Tommy wird erst rot und dann weiß und dann still, stößt, als er sich auf seinen Platz setzt, mit dem Ellbogen nach Otto, dem Schatten. Während des Unterrichts als Kandidat Weber ihn aufruft und der Pfau, also Thomas, durch Fall, Fell, Fallen stolpert, um an Fly, Flu, Flown zu scheitern.
Wobei das eine total traurige Szene ist, weil das ist ja die Reaktion darauf, dass er seinem Klassenkamerad Armin Martens seine Liebe gestanden hat. Und Armin Martens hat es dann allen verraten. Und das ist ja die Szene, wo sich alle über ihn lustig machen deswegen. Und das ist tatsächlich für mich eine der absolut berührendsten Thomas-Mann-Szenen. Oder Thomas-Mann-Momente auch in seinem Leben irgendwie. Weil das muss ihn einmal zerbrochen haben. Ich möchte auch dazu sagen, dass also ein Autor kann ja fantastisch als Autor sein und nicht so toll als Mensch. Also man will ihn jetzt nicht unbedingt als besten Freund haben irgendwie. Und so würde ich Thomas Mann beschreiben.
Nach der Veröffentlichung der Tagebücher ist das ja sozusagen ein Schlüsselmoment gewesen. Man hat so das Werk ganz neu betrachtet. Würdest du das auch sehen? Also welche Rolle spielt bei Thomas Mann die Homosexualität?
Ich denke schon eine entscheidende. Also ich denke schon, dass man sein Werk daraufhin durchlesen kann sozusagen und dass er das auch sehr stark verarbeitet hat. Natürlich sehr sublimiert, gezwungenermaßen irgendwie wegen der furchtbaren Folgen sozusagen, die es gehabt hätte, wenn er offen gesprochen hätte.
Hast du deswegen auch eine Figur wie Charlie reingebracht, ja, um zu zeigen, was es eben für Folgen hätte haben können?
Ja, weil ich wollte zeigen, was die reale Konsequenz war, wenn man nicht der absoluten Oberschicht angehörte und das sehr versteckt hat.
Jetzt wohnst du wieder in Lübeck, ganz in der Nähe der Innenstadt. Und wie gehst du jetzt so durch die Stadt? Also gehst du jetzt anders mit diesem Lübeck-Buch unterm Arm? Also guckst du anders auf diese Stadt?
Naja, ich habe das Buch in weiten Teilen hier geschrieben. Und von daher ist das eher so ein Gefühl, ach scheiße, das habe ich vergessen. Ach Mist, hätte man auch machen können. Irgendwie, also,
ja. Deswegen der zweite Teil, der jetzt kommt.
Genau, alles, was in den ersten nicht reinpasste.
Wie weit bist du denn da?
Ha, eigentlich schon recht weit, weil wir mussten den teilen, weil es waren 500 Seiten und der Verlag sagte irgendwann so, 1000 Seiten kauft keiner und die Papierpreise sind gerade echt teuer, meine Liebe.
Was sagt dir der Verlag? Entschuldigung.
Teilen, ja.
Schreibt mal nicht so viel, das Papier
nein,
ist teuer.
Nein, nicht schreibt mal nicht so viel, sondern wäre es nicht eine bessere Lösung, wenn wir 2 500er draus machen, okay, anstatt 1000er?
Aha. Genau. Das hat damals Samuel Fischer auch zu Thomas Mann gesagt, als er 1000 Seiten Buddenbrooks eingereicht hat. Und er hat es bitter bereut, dass er nicht einen Band draus gemacht hat.
Genau.
Wir hören oft von eher dickeren Büchern, also wir hatten das bei Nino Haratischvili, die hat gesagt, ihre Bücher wären noch doppelt so, also sie hat noch hunderte Seiten bei sich auf dem Computer. Du nix, dir geht es auch ähnlich.
Ja.
Also und ist es so Kill Your Darlings, also heftige Auseinandersetzung mit dem Lektorat?
Ja, wobei ich mich dieses Mal, also meine Lektorin meinte, es seien etwas viele Figuren. Ich fand nicht. Mittlerweile glaube ich, vielleicht hatte sie recht.
Kannst du uns einen kleinen Ausblick oder ein winziges Detail geben, das dir so besonders gut gefallen hat bei der Recherche, dass du es jetzt unbedingt im zweiten Band noch unterbringen willst? Was hat dich da am meisten fasziniert?
Also ich fand schon extrem cool das Reinigen der Perserteppiche mit Sauerkraut.
Sauerkraut?
Ja, oder Teeblätter. Und ich habe es tatsächlich an der Fußmatte ausprobiert. Also ich wollte es nicht am Teppich ausprobieren, ob es funktioniert. Es geht. Also einfach das Sauerkraut einmal dickflächig drauf verteilen und dann trocknen lassen.
Auf dem Perserteppich?
Auf dem Perserteppich. Und dann haften sämtliche Krümel an und man kann das trockene Sauerkraut runterfegen. Ich würde es auch eher mit der Fußmatte machen und nicht mit dem Perserteppich zu Hause, ehrlich gesagt. Aber es funktioniert.
Du hast ja 2018 den Deutschen Buchpreis bekommen für Archipel, für eine Familiengeschichte auf Teneriffa, rückwärts erzählt. Das war der letzte Roman, den du vor diesem veröffentlicht hast. Wie groß war dann jetzt der Druck beim Nachfolgeroman? Hast du das gemerkt, dass du denkst, Mist, jetzt muss ich ja nachlegen, jetzt muss es noch besser werden?
Ja, also wenn man sich meine Romanabstände anguckt, früher waren das immer 2 Jahre, jetzt sind es auf einmal 5. Was auch an finanzielle Gründe hat, irgendwie, ich konnte es mir leisten, mir Zeit zu lassen irgendwie, aber ein Problem war auch einfach, dass ich das Gefühl hatte, ich muss es nachträglich rechtfertigen und darum so einen rückwärts eingesprungenen vierfachen Rittberger mit anschließender Schraube hinlegen, literarisch. Und genau, das musste ich mir erst wieder loswerden, dieses Gefühl.
Jetzt im Blick auf die Schulzeit nochmal, warst du gut in Deutsch?
Ich bin Legasthenikerin. Vielleicht beantwortet das die Frage. Ja. Nie so harte Vierer-, Fünfer-Kandidatin, bis das dann irgendwann festgestellt wurde und die Rechtschreibung nicht mehr gewertet wurde, dann wurde es etwas besser.
Und jetzt bist du ja im Prinzip Schullektüre. Wie fühlt sich das denn an?
Aber mir tun die immer leid, ehrlich gesagt. Schon, weil es dann auch immer so komische Fragen gibt irgendwie oder so Mails, die dann irgendwie so nachts umsonst was kommen. Ich schreibe morgen, in der Schweiz war das, ich schreibe morgen Abi über ihr Buch, können Sie mir was dazu schreiben? Und so denkst du, Liebchen, es ist zu spät dafür, wirklich. Der Zug ist abgefahren.
Ja, jetzt nach Thomas Mann, jetzt kommt der zweite Teil, wäre auch nochmal so ein Günter Grass Roman, da geht doch auch einiges, oder?
Würde auch gehen. Also das Schöne an Thomas Mann ist ja, dass es so unglaublich viele Biografien gibt und auch Biografien, die so fiktionalisiert sind, dass es fast schon Romane sind irgendwie, dass das so ein eigener literarischer Topos geworden ist, die Thomas Mann Biografie. Darum fand ich es auch okay, sozusagen ihn als Figur in einen Roman reinzutun. Bei Günter Grass ist das nicht so und es ist ja auch immer die Frage, wie übergriffig ist man dann irgendwie. Ich hätte da eher Hemmungen, also ja, also schon, weil Herr Grass ja auch noch nicht so lange tot ist und irgendwie, ja, da müssten auch alle andere Namen kriegen, fällt mir da mal auf.
Hast du denn auch viel Günter Grass gelesen oder wie ist dein Bezug zu ihm?
Ich habe Günter Grass gelesen, jetzt nicht super viel, muss ich zugeben. Also zum Beispiel diesen mansplainenden Fisch irgendwie, den kannte ich noch nicht. Oh, den kenne ich nicht.
Gut, das heißt, auf den Günter Grass Roman von dir müssen wir noch ein bisschen warten. So vielleicht in 50 Jahren ist dann die Zeit reif dafür.
Ich rauche zu viel für in 50 Jahren, aber ja.
Aber auf den zweiten Thomas Mann Teil freuen wir uns jetzt schon. Und dann laden wir dich wieder ein und dann versuchen wir mal aufzuklären, wer ist und ob du alle Personen wirklich selber richtig zugeordnet hast.
Okay.
Das wird spannend.
Ja. Vielen Dank, Inge Maria Malke.
Dankeschön.
Daniel, ich hätte hier noch eine Nachspeise.
Kaum angerührt. Genau, also ich würde das ja gerne mal probieren, nachdem ich mich hier durchgekämpft habe durch dieses andere Ding. Das nehmen wir. Und es hat es hat doch eine gute Konsistenz.
Du kannst doch noch etwas Salz dazu nehmen, wenn du möchtest.
Eischnee mit roter Grütze.
Und doch Sahne.
Ein schönes und Sahne. Und Sahne. Lecker, sehr gut. Ein richtiges Günter Grass, Thomas Mann, Lübeck literarisches Menü.
So, dann sind wir frisch gestärkt, denn du hast die beiden Namen schon erwähnt. Wir kommen zu einer Rubrik, wo wir Bücher vorstellen, die schon etwas älter sind, die aber unsere oder auch eure Lieblings- und Herzensbücher sind. Und diesmal haben wir uns dabei von den beiden großen Lübecker Namen inspirieren lassen.
Die All-Time-Favorites.
Etwas älter, hast du gerade gesagt, ne?
Etwas
älter. 100 Jahre, der Zauberberg. Aber ich finde, der rockt immer noch. Es war wieder eine Freude nach vielen Jahren, den in die Hand zu nehmen und so ein bisschen raufzusteigen. Mit Hans Castorp. Der kommt aus Hamburg. Der will seinen Vetter Joachim besuchen. Der hat es an der Lunge und ist in Davos auf Kur, oben auf dem Berg. Und Hans fährt als Gast hin und taucht dort ein in den Alltag, wo man Zeit nur in Monaten und Jahren misst, mit ganz langem Atem, jedenfalls zeitlich gesprochen. Eine angeschlagene europäische Gesellschaft versammelt sich oben auf dem Berg in Davos. Und aus vielen Ländern kommen sie, diese ganzen skurrilen Gestalten, die Thomas Mann beschreibt. Sie husten und pfeifen aus ihrem Pneumothorax. Lange Geschichte. Behandlungen in Davos, da würde man heute auch als medizinischer Laie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also skurrile Gestalten, Settembrini und Nafta zum Beispiel, die sich da ideologische Streitgespräche und am Schluss sogar ein dramatisches Duell liefern. Das ist so eine esoterische, mystische Grundstimmung und Castorp, der spürt und erspürt und erlebt so eine Verwandlung auf diesem Zauberberg. Und über allem schwebt so von Anfang an die Erwartung und der Weg zu diesem großen Kriege. Ja, der Erste Weltkrieg. Die 7 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg werden erzählt auf diesem Berg. Und Hans Castorp bleibt erst als Gast, bleibt hängen, bis man bei ihm auch eine feuchte Stelle an der Lunge findet. Und Mann, und ich habe das so richtig gespürt und genossen, der hat ja diese ungeheure Gabe, Menschen mit wenigen Federstrichen so richtig leibhaftig werden zu lassen in ihrer Tiefe. Ich finde immer, das liest sich ohne Häme, aber ganz brutal ehrlich, schonungslos. Zum Beispiel, du kommst ja aus Hannover, ne? Also jetzt. Er sprach stark niedersächsisch, breit und kauend. Ich finde, da hat man was vor Augen, man hat was im Ohr. Ich habe mir aber dann überlegt, bei diesen ganzen Personenschilderungen, der geht ja schon sehr hart mit seinen Figuren dann auch ins Gericht und ist schonungslos ehrlich, wenn der mir mal begegnet wäre und ich wäre, glaube ich, durchgedreht, ich hätte mich ungern von Thomas Mann beschreiben lassen in der Aufrichtigkeit. Settembrini zum Beispiel mit so zwei hervorstechenden Beulen auf der Stirn, also so eine Mephisto-Figur. Es geht also immer nicht nur um die Oberfläche, es geht bei Thomas Mann natürlich immer um mehr, um die Tiefe. Die Sätze gern mal eine halbe Seite lang, aber irgendwie im guten Flow. Und ich glaube, da kann man auch mal was überblättern beim Zauberberg. Also da werde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie gesteinigt von irgendwelchen Thomas-Mann-Gesellschaften. Aber er hat es ja selbst gesagt, es ist ein unförmiges Opus und das muss man nochmal lesen. Und ich habe es jetzt nochmal gelesen. Es ist ein Buch zum mehrmal lesen für einen langen Urlaub. Aber es ist wirklich mega.
Ja, es gibt ja Figuren, die sich darin wiedererkannt haben, die überhaupt nicht glücklich damit waren. Gerhard Hauptmann gehört dazu, der als Mynheer Pepperkorn in dem Zauberberg aufgegriffen wird. Und das hat diese Freundschaft zwischen den beiden fast zerstört, weil der auch nicht besonders gut wegkommt. Also ich möchte auch nicht, wenn immer hier Schriftstellerinnen im Raum sind, möchten, glaube ich, nicht
niemals
in Romanen vorkommen. Aber was ich an diesem Buch so toll finde, ist, dass es beides hat. Es hat dieses Zupackende, dieses Beschreibende und es hat diese große philosophische Tiefe, die gleich im Vorwort ein Prolog, Katharina ist nicht da, deswegen können wir über Prologe sprechen, die liest nämlich keine, aber die gleich im Prolog sagt, eine Geschichte, Geschichten müssen vergangen sein und je vergangener könnte man sagen, desto besser für sie in ihrer Eigenschaft als Geschichten und für den Erzähler, den raunenden Beschwörer des Imperfekts. Damit wird schon so viel angedeutet, dass halt hier in eine Vergangenheit geschaut wird, diese Welt schon sehr, sehr lange her ist, in der wir uns befinden, nämlich die Welt vor dem Krieg. Und mit diesem Gefühl geht Thomas Mann dann daran. Mit diesem Gefühl, er erzählt von einer vergangenen Welt, die aber trotzdem noch unglaublich viel mit uns zu tun hat. Das macht, glaube ich, diesen Zauberberg auch 100 Jahre nach seinem Erscheinen immer noch so aktuell.
Und vielleicht darf ich es erzählen, es war mein Erweckungserlebnis als Mehr- und Vielleser. In der Schule habe ich nicht so viel gelesen und nur unter Druck und ohne große Lust. Und ausgerechnet, da war ich in Neuendettelsau, eine englische Übung, total random, Cultural Anthropologies. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber da war eine ältere Dozentin mit so ganz dicker Brille. Und die sprach vom Zauberberg, von dieser Winterschneevision des im Schnee verschütt gegangenen Hans Castorp. Eine Vision von paradiesischen Gärten und dann geht er in so einen Tempel in seiner Vision und da ist eine hässliche, verwahrloste Hexengestalt und sie zerreißt in diesem Tempel ein Kind, Drama, ein Albtraum und im Seminarraum bei uns im Neuendettelsau haben wir das Atmen eingestellt, als sie von dieser Gewalt und dieser Kriegsvision von Thomas Mann im Zauberberg erzählte. Und ich habe dann wirklich Harry und Sally mäßig gesagt, ich möchte genau das, was sie hatte. Und ich habe es dann auch bekommen, ich habe den Zauberberg dann gelesen und ich habe heute noch Herzklopfen, wenn ich diese Stelle, diese Kriegsvision, diese Zerstörung, diese Lust am Zerstören, wenn ich das lese, ausgerechnet der dicke Zauberberg, dieses bibeldicke Buch, das man beim ersten Mal gar nicht so richtig erfassen kann, das hat so viel Begeisterung in mir fürs Lesen ausgelöst und ich habe den Zauberberg wieder als Brocken wirklich in Erinnerung, aber das Eintauchen in diese wirklich große Erzählkunst mit diesen beiden Lungenflügeln sozusagen, das Philosophische und das Unterhaltsame auf dem Zauberberg, das hat schon großen Spaß gemacht. Und dann nochmal die Capu-Frage. Wie hat er das ohne Computer geschrieben? Dieses Ding. Unglaublich, oder?
Er hatte auch ein paar Seiten mehr, wahrscheinlich auch beim Zauberberg, als was am Ende übrig geblieben ist. Mein literarisches Erweckungserlebnis spielte nicht in Neuendettelsau, sondern in Bochum-Ehrenfeld damals. Und es ist auch ein ganz schöner Wälzer, nämlich dieser hier. Die Blechtrommel von Günter Grass. Und dafür brauchen wir jetzt das Brausepulver, das ihr hoffentlich alle noch nicht aufgegessen habt. Keine Angst, wir machen es nicht wie im Film, wir machen die harmlose Variante.
Also wir wollen hier keine Eskalation und Polizeieinsatz, also wir machen es nicht im Bauchnabeln, bitte nur auf der Hand.
Das erste Mal, als Oskar Mazzarath seine große Liebe trifft, Marie Truczynski, da streut sie es nur auf ihre Hand. Und Oskar spuckt dreimal drauf. Und dann wird das Brausepulver runtergeschluckt. Wir probieren das mal.
Das perlt.
Oh ja, Waldmeister-Geschmack.
Waldmeister.
Habe ich hier. Eine Szene aus diesem Buch, die mir in Erinnerung geblieben ist, genauso wie der Pferdekopf mit den Aalen, den haben wir heute uns erspart. Aber überhaupt diese ganze Geschichte, wie sie erzählt wird. Also er erzählt erstmal aus einer Irrenanstalt, so ähnlich wie Siegfried Lenz in der Deutschstunde zu Beginn. Und er blickt zurück und damit wird gleich diese unzuverlässige Stimme schon eingeführt. Eine Stimme, die eine Geschichte aus Deutschland erzählt, wie ich sie bis dahin so noch nicht gelesen hatte. Der kleine Oskar Mazzarath, der als Kind schon alles weiß, alles mitkriegt, selbst von der Geburt seiner Mutter weiß, wie es sich damals zugetragen hat auf einem kaschubischen Kartoffelacker und dann mit 3 Jahren beschließt, das Wachsen einfach einzustellen. Er möchte nicht mehr größer werden, er kann alles, er kann Glas zersingen. Das wird eine Kunst, die er dann auch nutzt, um später damit einfach Juwelierfenster aufzusingen und die Ware rauszuklauen mit seinen Freunden, Kirchenfenster einzusingen. Es gibt eine Szene, wo er dem Jesuskind seine Blechtrommel umhängt und Jesus trommelt an einer Stelle tatsächlich zurück. Und dieser Oscar trommelt auch uns wach in der damals noch jungen Bundesrepublik 59, ich habe es logischerweise viel, viel später gelesen, aber er trommelt uns wach mit einer Stimme, die sagt, ihr könnt nicht einfach sagen, es ist vorbei. Die sagt, wie war das mit dem Mitläufertum damals im Nationalsozialismus? Was heißt es eigentlich, sich der Verantwortung zu stellen oder nicht zu stellen, einfach nicht mitzuwachsen? Und das macht er mit einem sprachlichen Furor, der mir damals wirklich die Augen aufgerissen hat, wo ich gedacht habe, das darf Literatur, das kann man wirklich so schreiben. Das ist ja gar nicht Lessing oder Goethe oder Schiller. Das ist ja etwas, was ganz Neues, anderes macht, wo man auch anecken kann und muss, aber wo man immer wieder einfach gefangen ist von dieser Erzählwut, die da durchzieht. Also das war ein Buch, was mich, merkt es vielleicht noch, wirklich damals mitgerissen hat, auch wenn ich wahrscheinlich nicht alles verstanden habe, wahrscheinlich auch bis heute nicht alles verstanden habe, was Günter Grass darin erzählt, ist es ein Buch, was wirklich für Literatur begeistern kann, weil es keine Angst vor Literatur hat. Und weil es keine Angst davor hat, dass es von Kritikern möglicherweise in der Luft zerrissen wird, wurde es auch, der Bremer Literaturpreis wurde ihm aberkannt, weil das Buch jugendgefährdende Stellen auch haben sollte. Und trotzdem hat es geschrieben. Und trotzdem hat er, und das zeichnet vielleicht auch Günter Grass aus, trotzdem hat er einfach immer das gemacht, was er für richtig hielt. Auch damit ist er sehr oft angeeckt, aber in diesem Buch zumindest hat er, finde ich, die deutsche Literatur um ein großes Kapitel bereichert und mich zu einem großen Fan gemacht.
Ja, damals 1959, ich muss mir vorstellen, das war eine Detonation, ja, mitten in dieses Samstagabend mit Peter Alexander Deutschland, Bundesrepublik, kracht, trommelt Günter Grasser diese Blechtrommel, brutal, direkt, hyperrealistisch, sexuell aufgeladen, religionsspöttisch, blasphemisch, sind richtig, also der Tabubruch auch, also der gezielte Tabubruch auch in Romanform, überbordend, laut, kraftvoll, irre, also ganz anders. Und ich finde, wenn man es heute liest, da hört man den Echo, diese Erschütterung, ja, diesen Knall, ich finde schon, den spürt man auch nach so vielen Jahren immer noch. Auch wenn sich unsere Empfindlichkeit, was Literatur angeht, abgeschliffen hat. Wie er da das Leben der kleinen Leute auf den Punkt bringt, mit ganz viel Lokalkolorit. Die Leute, damals war das in Ende der 50er Jahre, wusste man noch, wie man in Danzig gesprochen hat. Ja, dieses leicht danzige Ostpreußische und so. Ich kenne das noch von Familiengeburtstagen meiner Großeltern und der Großtanten. Die hatten noch diesen Sound. Heute wirkt das ja sehr exotisch für uns. Aber der hat das so ganz stark auf den Punkt gebracht. Die Haltung der Leute nach dem Krieg. Und das ist üppig und süffig. Diese ganze Doppelmoral, das Aufgeriebensein zwischen Evangelien, katholisch, deutsch und polnisch. Und es gibt da mit ganz viel Humor eben auch. Seine Stimme bringt ja das Glas zum Zerspringen von Oskar Mazerat. Und bei der Taufe heißt es, Satan hüpfte und flüsterte. Hast du die Kirchenfenster gesehen, Oskar? Alles aus Glas, alles aus Glas. Und wir waren vorhin ja im Günter Grass Haus, haben da eine schöne Führung bekommen. Da bekommt man auch nochmal ganz stark mit ganz vielen auch interaktiven Momenten einen Sinn für diesen Autor, auch in allen seinen Widersprüchlichkeiten. Also der Bildhauer, der Dichter, der Schriftsteller, dann die Sache mit der SS und man sieht ihn da schwufen, war ja ein großer Tänzer. Also so richtig den ganzen Grass bekommt man da und da bekommt man auch nochmal sozusagen ein Gefühl für den Impact, den dieses Buch damals hatte.
Man sieht dabei aber auch eine Szene, die unglaublich aktuell ist. Noch Oskar Mazerat geht auf eine Kundgebung der Nationalsozialisten und trommelt. Und trommelt sie aus dem Takt. Ein Dreijähriger schafft es, den ganzen Nationalsozialismus zumindest für eine kurze Zeit aus dem Takt zu bringen. Einfach, weil er sich traut, hinzugehen, auf seine Trommel zu hauen und damit laut zu werden. Wenn nicht seine Stimme, er spricht ja nicht, aber zumindest seine Trommel zu erheben. Also da sieht man, wie aktuell Günter Grass auch in vielen seiner Bücher tatsächlich heute noch ist, wenn man sie liest. Also wenn Alex Capu, wie Silke schrieb, im positivsten Sinne unaufgeregt ist, ist dieses Buch im positivsten Sinne aufgeregt und immer noch aufregend.
Beim zweiten Teil gehe ich mit. Günter Grass und Thomas Mann. Thomas Mann können wir noch sagen, der Zauberberg, Fischertaschenbuch, knapp 1000 Seiten, 19 Euro.
Und bei der Blechtrommel im Steidel Verlag, das sind bestimmt auch fast 1000 Seiten.
Damit sind wir schon fast auf der Zielgeraden. Und jetzt kommen wir zum Finale, das einige fürchten und einige erfreut.
Also nochmal einen starken Schluck Brausepulver, denn jetzt seid ihr wieder gefordert.
Das Quiz. Das Buchquiz. Und wir sind nicht allein auf der Bühne. Wir bräuchten mal ein bisschen Licht im Saal, denn ihr seid unsere Teams. Auf der rechten Seite von uns das Team Jan und auf der linken Seite von mir das Team Sieg. Und magst du beginnen, Jan? Ich zähle auf euch, ja?
Alles klar. Wir haben ja zwei Literaturnobelpreisträger heute schon vorgestellt, Günter Grass und Thomas Mann. Es gab natürlich noch viele mehr. Wie viele Nobelpreise gingen, Literaturnobelpreise, gingen an deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller? Das ist die Aufwärmfrage.
Das ist die Aufwärmfrage. Aber da hast du doch bestimmt auch ein Multiple Choice oder das ist eine Schätzfrage?
Das ist erstmal eine Schätzfrage.
Ja, okay. Jetzt die Oberstudienräte und Literaturwissenschaftler vor. Also Mann, Grass, Böll. Weiter. Mommsen, ah, von deiner Mommsen.
Aber das ist meine Seite hier.
Ja, meine Seite, das ist doch gut. Alles, Information, herzlich willkommen. Hauptmann.
Inga Maria, auch du bist in meinem Team.
Ja, 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 mein Team muss doch ein bisschen mehr ventilieren, glaube ich, hier so. Hertha Müller. Wir haben jetzt also so bummelig 6 zusammengetragen. Es sind garantiert mehr. Also wir gehen mal aufs Ganze und sagen, es ist einstellig, okay? Ist das ja? Ich höre ja. Und es sind mehr als 5. Ja. Es sind weniger als 10. Ja. Es sind mehr als 7. Es sind weniger als 9. Ja? Sind es 9? Ja, ich höre ja. Wer ist für 9? Und wer ist für 8? Oh, das sind mehr 8. Wer ist für 7? Also, da war eine einzige Meinung. Ich sage 8.
Und das ist richtig.
Ja! Wir sind ein Team. Super.
Zusatzfrage. Zusatzfrage, wer sind denn die 8?
Ja, wir haben ja schon einige genannt. Böll, Grassmann, Müller, Mommsen.
Hauptmann.
Und wie heißt denn der Typ aus dem Ostfriesland, den keiner kannte, der sich selbst da gesagt hat, er hat ihn verdient? Rudolf Eucken. Fehlt noch einer?
Einer fehlt noch.
Paul Heise.
Ja. Paul Heise, großartig.
Piece of cake, hallo?
So, das heißt aber für meine Frage darf Daniels Team auch gerne mitraten gleich.
Die Grenzen weichen auf, alles eine große Harmonie. Hunde spielen ja bei uns, bei Eat, Read, Sleep eine große Rolle. Hunde spielen auch in der Familie Mann eine gewisse Rolle, nicht nur in den Büchern. Ein Hund der Familie Mann war besonders begabt. Was konnte der? A. Er konnte im manchen XXL Bücherregal auf Anhieb die Buddenbrooks finden und apportieren. Auf jeder Dinnerparty ein Riesengag. B. Er konnte ein Gedicht auf einer Schreibmaschine schreiben. Oder C. Er konnte zu Klavierbegleitung singen.
So, ich höre Raunen. Ich frage doch mal, wer ist für 1? Wer glaubt an den Buddenbrook-apportierenden Hund? Eine Stimme. Wer glaubt an den gedichteschreibenden Hund? Gar keine Stimme. Ich heb mal so vorsichtig die Hand. Und wer glaubt an den, was war das dritte?
Singen den mit Klavierbegleitung.
Singen mit Klavierbegleitung. Das ist die überwältigende Mehrheit. Was mache ich denn jetzt, Daniel?
Also, wie sehr liebst du dein Team?
Ich frage mal Daniels Team. Also, möglicherweise gab es einen singenden, klavierspielenden Hund. Es gab aber den Hund von Elisabeth Mann-Borghese, der Gedichte geschrieben hat. Zumindest hat sie das behauptet und veröffentlicht als Hundegedichte. Deswegen muss ich B sagen.
Ja, es ist tatsächlich so. Elisabeth Mann-Borghese, eine der Töchter Thomas Manns, die hatte wie ein Setter Ali eine extra Schreibmaschine gebraucht, die er konnte mit seiner Schnauze bedienen und seine Gedichte wurden sogar gedruckt. Als sein Meisterwerk gilt Bet ak kat kat abaf bdd aft v art at abt at arli bet ak kat.
So schön habe ich das noch nie ausgesprochen gehört.
Und danke. Und es ging wohl, das war wohl auch so was Subversives, weil Elisabeth hat unter ihrem übermächtigen, übersuper Dichtervater gelitten und vielleicht so eine Abrechnung mit Thomas Mann auf diese Art und Weise. Ja, richtig.
Jo.
Check.
Wir kommen zurück zu Thomas Mann. Als Thomas Mann damals seine 1000 Seiten, es waren mehr als 1000 Seiten, an den S. Fischer Verlag geschickt hatte, sagte er, des literarischen Erfolges bin ich sicher, der buchhändlerische wird wohl gleich null sein. Obgleich Mama mir neulich strenge Weisungen gegeben hat, 1000 Mark zu verlangen. Am Ende hat er für die erste Edition nicht 1000 Mark gekriegt, sondern wie viel?
1000 Mark für die?
Die erste Auflage der Buddenbrooks.
Die erste Auflage der Buddenbrooks, 1000. Wer bietet mehr? Also.
Ich kann auch ein Multiple Choice geben.
Ja, da oh bitte. Oh.
Waren es 2,40 Mark, weil seine Mutter das Buch kaufte? Waren es 24.000 Mark oder waren es 240.000 Mark?
Die Erstauflage, oha. Also heute kostet ja ein so ein Buch 42.000 wahrscheinlich. Ne? Also wer ist für 2,40 Mark? Nur die Mama, habe ich 1, 2, 3. Wer ist für
24.000?
Da gehen doch etliche Hände hoch. Und jetzt nochmal die 240.000. Da gehen weniger hoch. Und ich würde auch eher zur Mitte tendieren. 24.000.
Das ist richtig. Ja. 24.000 Mark, das war damals unglaublich viel Geld, sodass Samuel Fischer sagte, davon können wir uns jetzt ein Haus kaufen.
Oh.
Und das wurde dann ein Buddenbrook-Haus.
Politiker, die können auch Kultur und Literatur. In Lübeck, sag ich mal sowieso, ein Lübecker Bürgermeister mit dem Namen Overbeck, der hat eine ganz besondere literarische Rolle gespielt. In der Geschichte, in der Kulturgeschichte. Warum? A. Seine Novelle Der Konsul wurde zu einer Inspiration für die Buddenbrooks. B. Er schrieb ein bekanntes Maigedicht, das zum populären Volkslied wurde. Oder C. Er stand im Briefwechsel mit Dostojewski nach dessen Urlaub in Travemünde. Oh. Der war da. Dostojewski war in Travemünde.
Das ist eine gute Frage für Lübeck. Overbeck. War Overbeck... Ich weiß es diesmal nicht. War also Overbeck entweder der Autor einer Geschichte, die Der Konsul hieß und hat die Buddenbrooks beeindruckt? Ich schaue mal Karen Heuer an in diese Richtung. Leiterin des Buddenbrook-Hauses. Ein entschiedenes Nein. Wer ist anderer Meinung? War er der Dichter eines Mailiedes möglicherweise? Das sagen einige. Oder stand er im Briefwechsel mit Dostojewski? Das sagt Inge-Maria Malke und die hat recherchiert. Wobei in ihrem Buch auch ein berühmter Dichter vorkommt, der ein Mailied, glaube ich, geschrieben hat. Das war nicht Overbeck. Okay. Also noch einmal, wer ist für Antwort A? Es haben sich so viele gar nicht gemeldet. Das heißt, wer hat genauso viel Ahnung wie ich? Das sind die meisten. Wer ist sich sicher, es zu wissen?
Es meldet sich niemand.
Okay, dann gehe ich mit der Mehrheit. Und die Mehrheit war Dostojewski.
Christian Adolf Overbeck hat tatsächlich dieses Lied gedichtet. Komm, lieber Mai, und mache und lass mir an dem Bache kleinen Veilchen blühen. Der hat tatsächlich dieses Lied gedichtet. Und wer hat es, Zusatzfrage, wer hat es vertont? Mozart, richtig, Mozart. Und das war eine ganz gemeine Frage, denn, das habe ich jetzt bei den Recherchen, ist mir das gerade erst so klar geworden, aus Lübeck kommt eben noch dieses zweite Mailied, das war eine gemeine Frage, nämlich von Emanuel Geibel. Der Mai ist gekommen,
das scheint
drum
bekannter zu sein.
Bleibe, wer Lust hat. Wir nehmen euch mit auf Tour. Super. Emanuel Geibel. Jan, ich habe einen Experten sagen hören, der wird heute mal ein bisschen belächelt wegen seiner Dichtung. Aber da war gerade so ein, irgendwie, glaube ich, eine Runde. Es gab eine Ausstellung in Lübeck auch. Und da habe ich einen Experten sagen hören, wenn es damals einen Literaturnobelpreis gegeben hätte, hätte Geibel ihn bekommen. Und bei den Buddenbrooks taucht er auch auf im Schlüsselroman als Dr. Hofstede, Jean-Jacques Hofstede. Als der Lübecker Stadtdichter. Irre. Ja.
Sehr schöne Frage. Ja. Und ich würde sagen, ein gutes Unentschieden.
Ein gutes Unentschieden. Wunderbar. Vielen Dank.
Das war unser Live-Podcast aus Lübeck. Und an dieser Stelle, das kennt ihr ja, kommt normalerweise unsere Bestseller-Auslosung für die nächste Folge. Diesmal aber ist es etwas anders. Denn die nächste Folge nehmen wir in Stralsund auf, im Ozeaneum, und das Thema wird Meer sein. Denn, das haben sich viele von euch schon länger gewünscht, dass wir mal wieder einen Schwerpunkt zum Thema Meer machen. Und wo würde das besser passen, als in einem Saal mit Walmodellen, die über uns schweben und schwimmen. Und da dachten wir, es wäre doch schön, wenn auch der Bestseller diesmal zum Thema Meere und Ozeane passt. Und deshalb haben wir uns entschieden, ein Buch auszuwählen, das erstens ganz neu ist und zweitens direkt beim Erscheinen auf Platz 1 der Bestsellerliste gesprungen ist, nämlich Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das ist die Autorin von 22 Bahnen, dem Sommerbuch 2023. Von vielen geliebt, auch von Katharina. Viele Preise hat es bekommen. Und unser Fanclub auf Instagram hat dieses Buch auch für eine aktuelle Leserunde gewählt. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Also alle Zeichen stehen auf Windstärke 17. Lest doch auch gerne mit und schreibt uns, wie ihr es fandet, an eatreadsleep@ndr.de. Und was Katharina und ich darüber denken, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Und wie immer an dieser Stelle haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Freddie Mercury. Der Sänger von Queen zieht durch die Bars, die Discos sind voll, die queere Szene startet durch. Willkommen im München der 1980er Jahre. Travestie, Saunaclubs, Highlife bis zur Sperrstunde. Doch die Partystimmung wird zum Fiebertraum, als sich schlimme Berichte häufen. Es soll in den USA eine neue Krankheit geben, die Schwule befällt. I Will Survive, so heißt der Podcast, beginnt Anfang der 80er in Deutschlands Disco-Hauptstadt München. Und die Podcast-Serie erzählt dann die Geschichte der queeren Community in München, die sich am Rande der Gesellschaft durch die AIDS-Epidemie kämpfen muss. Denn die Agenda der bayerischen Staatsregierung lautet Abgrenzung vor Aufklärung. Welches Vermächtnis haben die Menschen von damals der queeren Community heute hinterlassen? Dieser Frage geht der Podcast des Bayerischen Rundfunks I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise, auf den Grund. Zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt, ganz besonders aber natürlich in der ARD-Audiothek.